Ich überpartage.
Es ist der 18. Mai, vor einer Woche also. Und Emmanuel Macron erfüllt seine Rolle als Gastgeber sehr aufmerksam. Der französische Präsident geht von Tisch zu Tisch durch einen großen weißen Konferenzsaal. Natürlich mit Maske. Begrüßung mit Ellbogencheck, ein paar nette Worte austauschen. Hier mit Charles Michel, dem Präsident des Europäischen Rates. An dem Tag sind VertreterInnen von internationalen Organisationen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds entweder persönlich in Paris oder zugeschaltet. Und dabei sind auch mehr als 30 Staats- und Regierungschefs. Es geht um wirtschaftliche Hilfen für Afrika, einen New Deal nach der Pandemie. Und es geht um Impfungen.
C'est-à-dire de comprendre que nous avons une responsabilité commune.
Das ist Macky Sall, der Präsident von Senegal. Und er hat im Prinzip eine sehr einfache Botschaft. Nur weil die industrialisierten Staaten ihre Bevölkerung bald weitgehend geimpft haben, sei die Gefahr durch Corona nicht gebannt.
Ce qui veut dire que tant qu'il y a encore la circulation du virus sur la planète, quelque part,
solange sich das Virus an einer anderen Stelle verbreite, sei der ganze Planet noch nicht sicher. Und da hat er natürlich einen Punkt. Je mehr Menschen sich mit Covid infizieren, umso höher ist auch die Chance, dass das Virus nochmal mutiert und womöglich eine neue Gefahr entsteht. Weltweit müssen deswegen noch viel mehr Menschen geimpft werden. Aber wie genau ist die Lage eigentlich in den afrikanischen Staaten? Woran liegen geringe Impfquoten und wie ist die Pandemie dort überhaupt bisher verlaufen? Dazu habe ich für diese Folge mit meinem Kollegen Bernd Dörries gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent in Kapstadt, Südafrika und ist im vergangenen Jahr natürlich auch durch einige weitere Staaten in Afrika gereist. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb, Sie hören Das Thema, den Recherche-Podcast der SZ und ich freue mich, dass Sie zuhören. Gleich geht's los. Über die Covid-Pandemie und ihre Folgen in den afrikanischen Staaten spreche ich jetzt mit dem SZ-Korrespondenten Bernd Dörries in Südafrika. Und Bernd, ich möchte einfach mal persönlich beginnen, eigentlich als erste Frage. Wie ist denn bei dir gerade die Lage in Kapstadt?
Die Lage in Kapstadt und in Südafrika, glaube ich, unterscheidet sich schon sehr von dem, was ich von dem Rest der Welt mitbekomme. Wir sind jetzt hier so im Herbst, der Sommer geht gerade zu Ende, das Wetter ist noch schön, alle Restaurants sind offen. Für den Strand ist es jetzt vielleicht ein bisschen zu kalt zum Schwimmen, aber man kann noch am Strand spazieren gehen. Also wir leben, glaube ich, schon in einer sehr anderen Realität als viele andere Länder auf vielen anderen Kontinenten. Wir haben jetzt 4 Monate ungefähr hinter uns mit sehr, sehr, sehr niedrigen Infektionszahlen, konnten eigentlich alles machen. Das Einzige, was gerade nicht stattfindet, sind Großveranstaltungen wie Konzerte oder Fußballspiele. Aber sonst ist unser Alltag ohne Einschränkungen, können wir alles tun, auf was wir Lust haben. Das ändert sich jetzt vielleicht ein bisschen. Viele Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass wir gerade am Beginn einer dritten Welle stehen. Die Infektionszahlen gehen jetzt auch so langsam hoch. Die waren lange Zeit so ungefähr bei 1000 Neuinfektionen pro Tag. In einem Land, das so 55 Millionen Einwohner hat, also schon ein bisschen weniger als Deutschland, aber waren wirklich sehr, sehr niedrige Infektionszahlen. Es geht jetzt so langsam hoch auf 2.000, 3.000 pro Tag. Und jetzt fragen sich natürlich alle, was jetzt kommt.
Wie war das denn generell? Wir schauen ja jetzt auf ein Jahr schon inzwischen zurück oder über ein Jahr Pandemie. War das eben, du hast jetzt von 4 Monaten Ruhe ungefähr gesprochen. Wie war das in der Zeit davor in Südafrika?
Also als es im letzten Frühjahr hier auch losging mit den Infektionen, hat die Regierung sehr, sehr schnell und unglaublich hart reagiert. Also es gab, glaube ich, kaum ein Land auf der Welt, das so einen harten Lockdown hatte wie Südafrika. Über wirklich 4 oder 5 Monate durften wir nur zum Einkaufen aus dem Haus gehen und zu sonst gar nichts. Also man durfte nicht spazieren gehen, man durfte nicht mal den Hund rausbringen, man durfte nicht joggen gehen. Der Verkauf von Alkohol war verboten, die Straßen waren leer. Es war eine ganz, ganz düstere Stimmung. Das ist jetzt Gott sei Dank, hat sich das ein bisschen geändert und die Zahlen sind trotzdem nicht in die Höhe gegangen.
Und was hat das in Infektionszahlen bedeutet für Südafrika? Kannst du da so einen Überblick geben?
Die erste Welle war noch relativ mild. Es ging relativ steil nach oben, flachte sich aber auch relativ schnell wieder ab. Die zweite Welle war dann schon deutlich stärker. Die ging dann rauf bis auf ungefähr 20.000 Infektionen pro Tag. Und da kam das Gesundheitssystem dann schon auch an seine Grenzen. Es gibt in Südafrika wirklich eine gute Gesundheitsversorgung. Noch ungefähr 4.000 bis 5.000 Intensivbetten. Das ist, wenn man es mit der Bevölkerung vergleicht, ungefähr so wie in Italien. Es ist also schon eine gute Gesundheitsversorgung, die auch nicht kollabiert ist.
Und ich glaube, es wurde tatsächlich auch zum Teil in Ländern auch sehr gut schon auch da wieder präventiv reagiert, was ich jetzt gelesen hatte. Also es gab dann, glaube ich, Regionen, die schon auch so Feldkrankenhäuser für Notfälle aufgebaut haben und die da schon auch vorbereitet waren.
Genau. Also grundsätzlich kann man sagen über Südafrika und auch den gesamten afrikanischen Kontinent, dass sie viel, viel schneller und viel, viel härter reagiert haben als viele andere Länder auf der Welt. Also fast alle Länder haben das von Anfang an gehabt, was in Deutschland relativ spät erst eingeführt wurde, dass man nämlich zur Einreise in das Land einen PCR-Test brauchte, also einen negativen Covid-Test, und dass man sich in Quarantäne begeben muss. Und ich glaube, das hat sehr vielen Staaten sehr gut geholfen, die Infektionszahlen niedrig zu halten.
Woran lag das? Glaubst du, diese Sensibilität oder so schnell, so strikt zu reagieren im Vergleich auch zu Europa?
Naja, man hat natürlich so ein bisschen so einen Zeitvorsprung gehabt. Man konnte natürlich sich die Bilder anschauen, wie sich Covid in Europa entwickelt, wie schnell die Zahlen nach oben gehen, und wusste dann, okay, wir haben in vielen Ländern und Regionen ein sehr prekäres Gesundheitssystem. Unsere einzige Chance ist eigentlich wirklich schnell zuzumachen und zu verhindern, dass Menschen, die positiv sind, ins Land kommen. Und das hat man auch gemacht. Gleichzeitig hat man natürlich auch eine gewisse Erfahrung mit Infektionskrankheiten wie Ebola oder auch AIDS, die ja in Afrika viel stärker gewütet haben, oder Ebola auch natürlich nur in Afrika fast stattgefunden hat. Und auf diese Erfahrung konnte man auch zurückgreifen.
Also jetzt auch, wenn du gesagt hast, man hatte ein bisschen mehr Zeit. Man hat ja auch gelesen vor einem Jahr, dass eben diese Warnungen vor einer Corona-Katastrophe für viele afrikanische Staaten, eben weil die Gesundheitssysteme nicht so ausgebaut sind, und die haben dann offensichtlich geholfen. Zum Teil, also ein Teil davon.
Die Warnungen haben sicher zum Teil geholfen, aber man hat die Warnungen natürlich auch in großen Teilen der afrikanischen Öffentlichkeit als viel zu pessimistisch empfunden. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass der Christian Drosten gesagt hat, man wird sich auf Szenen in afrikanischen Ländern einstellen müssen, die wir bisher nicht für möglich gehalten haben. Er sprach da auch von Leichen, die man auf den Straßen liegen sehen wird. Bill Gates sagte, wenn nicht schnell gehandelt wird, wird es zu 10 Millionen Toten kommen. Da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, okay, diese drastischen Warnungen haben vielleicht auch dazu beigetragen, dass schnell Maßnahmen getroffen wurden, dass es dann nicht so schlimm kam, wie viele befürchtet haben. Auf der anderen Seite fühlen sich viele Afrikaner schon so ein bisschen, naja, vielleicht so ein bisschen herabgewürdigt, dass man im Westen eben dachte, wenn Corona kommt, dann wird es Afrika natürlich am härtesten treffen, weil das ist der ärmste Kontinent und da wüten die Seuchen immer am schlimmsten. Aber es ist ganz anders gekommen.
Also ich habe natürlich auch ein bisschen auf Zahlen geschaut und bin da so über 4,5 Millionen Infektionen sind ja nachgewiesen und eben 120.000 Todesfälle so ungefähr. Also kein sehr hoher Anteil, wenn man jetzt weltweit auf alle Zahlen schaut, also wirklich sehr gering. Ist das dann aber wirklich zuverlässig oder liegt das vielleicht auch daran, dass weniger getestet wurde?
Ja, du hast ja gesagt, die Zahl der Todesopfer liegt bei ungefähr 120.000. Das entspricht ungefähr der Zahl der Todesopfer in Frankreich. Frankreich hat eine Bevölkerung von knapp 70 Millionen, in Afrika leben 1,4 Milliarden Menschen. Da sieht man schon, dass man hier natürlich deutlich drunter liegt. Es gibt dann ja immer die sogenannte Dunkelziffer. Es liegt in der Natur der Dunkelziffer, dass man nie genau sagen kann, wie hoch sie wirklich ist. Es gibt natürlich schon Berichte, dass eigentlich viel mehr Menschen an Covid gestorben sind, als in den offiziellen Statistiken vermerkt. Das liegt daran, dass viele Staaten natürlich jetzt nicht bei jedem Verstorbenen eine Autopsie durchführen oder genauer nachfragen, woran er jetzt verstorben ist. Gleichzeitig muss man sagen, selbst wenn die Zahl der tatsächlichen Toten vielleicht 2 oder 3 Mal so hoch ist, wie sie in den Statistiken vermerkt ist, liegt sie immer noch deutlich unter dem, was man aus anderen Regionen weiß.
Du hast jetzt auch schon viel von Südafrika erzählt, wo du lebst. Auf welchen Recherchereisen warst du denn sonst im letzten Jahr? Und hast du da ganz andere Situationen vorgefunden als bei dir in Kapstadt?
Also es war ja so, dass wir ungefähr ab April 2020 erstmal für glaube ich, fast 6 Monate nicht aus dem Land ausreisen konnten, weil einfach der internationale Flugverkehr komplett eingestellt war. Und meine erste Auslandsreise war dann im Herbst 2020 nach Tansania. Und das war natürlich eine sehr bizarre Reise, weil ich kam aus Südafrika, wo wirklich, glaube ich, 90-95% der Menschen Masken getragen haben. Damals waren viele Restaurants noch geschlossen und es gab eine Sperrstunde. Der Alkoholverkauf war teilweise verboten. Und dann bin ich nach Tansania geflogen, wo es ja einen Präsidenten gab damals, der Corona geleugnet hat, keinerlei Maßnahmen ergriffen hat, das Land offen gehalten hat. Da kamen tausende Pauschaltouristen aus Russland. Keiner hat eine Maske getragen. Das war also wie so eine Parallelwelt, wo alle so getan haben, als ob es kein Corona gibt. Das war so meine erste Reise. Die zweite Reise hat sich deutlich unterschieden. Die ging dann nach Ruanda. Ruanda ist, würde ich jetzt mal sagen, eines der Musterländer in Afrika, was jetzt den Umgang mit Corona angeht. Das merkte man schon vor dem Abflug. Man musste sich registrieren, musste also seine Passnummer angeben. Man musste sagen, wann man ankommt. Man musste natürlich einen negativen Test vorweisen. Am Flughafen in der Hauptstadt Kigali wurde man dann gleich nochmal getestet und musste dann für 48 Stunden zur Quarantäne in ein Hotel, bis dann eben ein negativer Test vorlag und dann durfte man sich erst frei bewegen.
Also wirklich wahnsinnig unterschiedlich von Land zu Land, wie du gerade sagst. Hast du dich dann unwohl gefühlt in Tansania, wenn ich das jetzt so höre, aus diesem ganz geschützten Rahmen in Südafrika dann rauszukommen?
Ich fand es schon ein bisschen seltsam. Ich hatte noch das Glück, dass ich zu einer Zeit in Tansania war, wo sie tatsächlich wohl offenbar relativ geringe Infektionszahlen hatten. Ich habe natürlich immer eine Maske getragen, war oft der Einzige, der eine Maske getragen hat. Wurde auch manchmal ein bisschen schräg angeguckt. Ich habe das natürlich dann über die Wochen und Monate weiter verfolgt, wie sich das entwickelt. Und am Anfang dachten viele Menschen in Tansania auch, ja, bei uns passiert das einfach nicht. Wir haben das tatsächlich nicht so abbekommen wie andere. Und das hat sich natürlich als ein Trugschluss erwiesen, weil die Infektionszahlen natürlich dann auch nach oben gegangen sind, weil keinerlei Beschränkungen galten im öffentlichen Raum, weil man alles machen konnte, weil die Clubs offen waren, die Restaurants offen waren. Auf der Insel Sansibar haben tausende Touristen sind da auf engstem Raum durch die Gassen der Altstadt flaniert und haben da Party gemacht. Und natürlich hat man das dann auch gemerkt bei den Infektionszahlen. Es gab Studien dann zum Beispiel aus den Arabischen Emiraten, die haben mal getestet, wie viel Prozent der Fluggäste, die aus Tansania kommen, positiv waren. Und da sind sie auf Zahlen von 20-30% gekommen.
Du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du dich selbst dann mit Corona infiziert hast. Wo ist denn das dann passiert?
Ja, ich bin Ende März nach Somaliland geflogen. Das ist ein Teil von Somalia, der sich für unabhängig erklärt hat, aber offiziell bisher nicht anerkannt ist. Ein sehr, sehr schönes, kleines Land, sehr sicher, sehr angenehm zu reisen, wo ich zum zweiten Mal war und wirklich gerne hinfahre. Wo auch sehr, sehr wenig Menschen Masken getragen haben und wo ich aber dann so in der Woche, in der ich da war, schon gemerkt habe, dass hier irgendwas passiert. Also in Somaliland gibt's nicht sehr viele Testmöglichkeiten. Das sind nur 1 oder 2. Die Statistiken war jetzt nicht unbedingt zu trauen. Man hat aber so im Alltag gemerkt, dass jeder Gesprächspartner, den ich getroffen habe, konnte irgendwie erzählen, dass gerade sein Onkel infiziert war oder dass seine Tante gestorben ist. Also man hat gemerkt, da braut sich irgendwas zusammen. Ich wurde dann noch negativ getestet und bin von Somaliland direkt nach Ghana geflogen und habe dann am zweiten Tag gemerkt, dass ich Symptome habe und wurde dann auch sofort positiv getestet.
Und musstest dann in Quarantäne, einfach wahrscheinlich im Hotelzimmer?
Genau, ich war dann 2 Wochen im Hotelzimmer. Bei mir waren die Symptome, würde ich mal sagen, jetzt zwischen mild und mittelstark. Das heißt, ich hatte Fieber, ich hatte Husten, ich fühlte mich schlecht, ich konnte nicht schlafen. Das war jetzt nicht gefährlich, aber das weiß man halt immer erst im Nachhinein. Und in 2 Wochen in einem Hotelzimmer hat man natürlich genug Zeit.
Es sind also sehr unterschiedliche Erfahrungen, die Bernd Dörries in seinem Alltag gemacht hat oder auf seinen Recherchereisen. Und unterschiedliche Beispiele, die er als Korrespondent hervorheben kann. Was natürlich kein Wunder ist bei einem Kontinent mit mehr als 50 Ländern. Und ganz ähnlich, also ähnlich unterschiedlich von Land zu Land, ist es auch bei den Impfstoffen. Insgesamt wurden bisher rund 36 Millionen Dosen Impfstoff nach Afrika geliefert, wo 1,4 Milliarden Menschen wohnen. Rund 1% hat seine Erstimpfung bekommen. Zum Vergleich, alleine in Deutschland wurden schon rund 45 Millionen Dosen verimpft. Rund 40% der Menschen haben eine Erstimpfung. Dabei gibt es in Afrika auf der einen Seite natürlich einzelne Staaten, die Impfungen ganz ablehnen und gar keine Stoffe bestellt haben, und auf der anderen Seite natürlich Positivbeispiele wie Ghana oder Ruanda. Die beiden Staaten haben schon Anfang 2021 Priorisierungsgruppen festgelegt. Erst wurden MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen geimpft, dann SeniorInnen. Inzwischen liegt die Impfquote dort bei 3%. Kernproblem in allen afrikanischen Staaten ist aber, dass es einfach zu wenig Impfstoff für diese Länder gibt. Auch bei meinem Kollegen Bernd Dörries in Südafrika.
Südafrika hat, glaube ich, von allen Ländern, fast allen Ländern in Afrika, die geringsten Fortschritte gemacht. Man hat so ein bisschen verschlafen, sich darum zu kümmern. Und jetzt gehen so langsam die Impfungen hier los. Man hat jetzt ungefähr eine 500.000 Beschäftigte des Gesundheitswesens geimpft. Und jetzt dürfen sich die über 60-Jährigen auch registrieren für eine Impfung. Aber es wird noch sehr, sehr, sehr lange dauern, bis man hier vielleicht 20 oder 30% der Bevölkerung geimpft hat. Beim jetzigen Tempo wird das nicht in diesem Jahr passieren.
Aber die Impfbereitschaft ist grundsätzlich da, mal in Südafrika jetzt.
Ich glaube, die Impfskepsis hält sich jetzt hier in Grenzen, unterscheidet sich jetzt auch nicht dramatisch von der Situation in Deutschland. Als die Pandemie hier begann, war es schon so ein bisschen so, dass vielleicht Corona so ein bisschen als die Krankheit der Weißen angesehen haben, weil eben die ersten, die positiv infiziert waren, weiße Südafrikaner waren, die aus dem Skiurlaub aus Italien zurückgekommen sind und sich das tatsächlich natürlich erstmal so in diesen Kreisen weiter verbreitet hat. Südafrika ist ja immer noch ein Land, auch 25 Jahre nach dem Ende der Apartheid, in dem die verschiedenen Bevölkerungsgruppen ökonomisch sehr weit voneinander entfernt sind und tatsächlich auch räumlich. Und von daher war es in den ersten Wochen und vielleicht auch Monaten der Pandemie schon so, dass man als Schwarzer das Gefühl haben konnte, das betrifft mich vielleicht gar nicht. Das hat sich jetzt aber mittlerweile geändert.
Und dann hast du gesagt, gibt es schon nochmal, aber auch andere Staaten am afrikanischen Kontinent, die das, glaube ich, immer noch so sehen, oder? Also die immer noch sagen, Corona ist nicht so schlimm wie Ebola zum Beispiel, das du schon erwähnt hast.
Das stimmt. Das ist natürlich so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Wenn man jetzt in einem Land lebt, in dem die Infektionszahlen sehr, sehr niedrig sind, wo man jetzt aus seinem persönlichen Umfeld niemanden kennt, der infiziert ist, ist wahrscheinlich die Bereitschaft oder der Wille, sich impfen zu lassen, auch nicht sonderlich hoch. Also es gibt da das Beispiel der Demokratischen Republik Kongo. Die hat jetzt 1,2 Millionen Dosen Impfstoffe zurückgegeben, was jetzt erstmal auf den ersten Blick bizarr klingt, weil es wirklich eines der ärmsten Länder der Welt ist, wo man sich so denkt, mein Gott, die müssten doch eigentlich total glücklich sein, diesen Impfstoff überhaupt bekommen zu haben. Aber da gibt es eben so eine Mischung aus Inkompetenz der Regierung, das Gesundheitswesen ist relativ schwach. Viele Menschen leben fernab der Großstädte, die Kommunikationswege sind schwierig. Also viele Menschen wissen erstmal gar nicht, warum sollte ich mich mit etwas impfen lassen, was in meinem Alltag eigentlich überhaupt gar nicht vorkommt.
Und jetzt hast du gesagt, eben die Impfstoffe zu beschaffen, man könnte doch glücklich sein, sie zu bekommen. Wieso ist das denn generell so schwierig, auch selbst für die reicheren Länder wie Südafrika, diese Impfstoffe zu bekommen?
Also es gibt die COVAX-Initiative. Das war eine Idee unter anderem von Bill Gates. Der hat sich mit der WHO zusammengetan, aber auch mit reicheren Ländern eine Koalition gebildet. Und dann die Grundidee ist, dass die reicheren Staaten sich solidarisch zeigen mit den ärmeren Staaten, dass man 20% der Bevölkerung impft und dass die Impfstoffe kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das ist der eine Weg, wie Staaten in Afrika an Impfstoffe kommen. Der zweite Weg sind eben direkte Verhandlungen und Verträge mit den Pharmakonzernen. Und viele Länder wie Südafrika waren da eben ein bisschen spät dran. mit diesen Verhandlungen mit den Pharmakonzernen. Südafrika ist so ein bisschen in so einer Twitter-Position, dass Südafrika natürlich eigentlich kein besonders reiches Land ist, aber es ist für viele Kriterien von COVAX eigentlich schon zu reich. Also Südafrika musste sich seine Impfstoffe selber besorgen und hat das ehrlich gesagt so ein bisschen verpennt. Man hat hier viel Geld ausgegeben für die Rettung der nationalen Fluglinie South African Airways, hat sich da lange Zeit damit beschäftigt, wie man das Geld auftreibt. Und jetzt ist eben nicht mehr so viel übrig für Impfstoffe.
Und stimmt es, dass Südafrika dann trotzdem zum Beispiel aber auch mehr zahlen musste, zum Beispiel pro Dose AstraZeneca oder so? Das sind auch so Zahlen, die ich gelesen habe, dass man eigentlich doppelt so viel hinlegen musste für dieselbe Anzahl an Impfstoff.
Es gibt natürlich die Kritik, dass diese bilateralen Verträge alle sehr, sehr intransparent sind. Es sind Zahlen bekannt geworden für Uganda und für Südafrika, für AstraZeneca, dass Südafrika ungefähr doppelt so viel zahlen muss wie die EU und dass Uganda ungefähr dreimal so viel zahlen muss wie europäische Staaten für diesen Impfstoff, also etwa sieben Dollar pro Dosis. Als man dann die Pharmahersteller und die Regierung konfrontiert hat mit diesen Zahlen, begann so ein bisschen so ein Rumgeeiere. Die Pharmahersteller haben gesagt so, naja, aber das ist ja dann eigentlich nicht der endgültige Vertrag. Und außerdem müsste man ja berücksichtigen, dass die EU Milliarden investiert hat in die Forschung und in die Erprobung dieser Impfstoffe und dadurch jetzt quasi so einen Rabatt bekommt. Wer wie viel wirklich gezahlt hat, das kann man bis heute nicht sagen.
Und weil du das Zweite noch angesprochen hast, diese Impfinitiative COVAX, die hat ja auch so ein sehr ehrgeiziges Ziel sich gesetzt. Also eben 20% der Menschen sollen in den ärmsten Ländern bis Jahresende 2021 geimpft werden. Wie erfolgreich ist das bisher?
Naja, da ist man natürlich meilenweit davon entfernt. Und wenn man in diesem Tempo weitermacht, wird das womöglich frühestens im Jahr 2023 passieren. Das Grundproblem an COVAX ist, dass sich COVAX darauf verlassen hat, dass die Impfstofffabrik in Indien, das Serum Institute of India, eigentlich fast alle Dosen für COVAX zur Verfügung stellen sollte. Das hat es bis heute nicht geschafft. Die Lieferungen aus Indien sind mittlerweile völlig eingestellt worden. Da sind eben drei Sachen passiert, die man wahrscheinlich so nicht unbedingt voraussehen hat können. Zum ersten Mal hat sich, glaube ich, diese Firma einfach total überschätzt in dem, was sie liefern kann, was wirklich realistisch ist. Dann gab es ein Feuer in der Produktion. Und der gewichtigste Grund ist, dass Indien einfach viel, viel mehr Infektionen hat als zu dem Zeitpunkt, als diese Verträge geschlossen waren und die Regierung gesagt hat, wir können jetzt keine Impfstoffe mehr exportieren, die brauchen wir für uns selber. Und der derzeitige Plan ist es, AstraZeneca-Impfstoffe frühestens Ende des Jahres wieder aus Indien kommen werden.
Und in afrikanischen Staaten selbst zu produzieren, ist im Moment nicht denkbar.
Das ist jetzt insofern nicht, also man wird jetzt nicht hier morgen anfangen können, Impfstoffe zu produzieren. Es gibt da eine Diskussion darüber unter Experten, wie realistisch das ist, das vielleicht innerhalb des nächsten Jahres zu machen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze und Ansichten. Grundsätzlich ist es so, es gibt in 5 afrikanischen Ländern von der WHO zugelassene Impfstoffhersteller, die also grundsätzlich derzeit schon Impfstoffe herstellen, zum Beispiel gegen Gelbfieber. Und das sind natürlich Kandidaten, die man auch näher sich anschauen könnte, ob die nicht auch Corona-Impfstoffe herstellen.
Aber das können sie, also im Moment tun sie es eben noch nicht und können es vielleicht auch noch gar nicht, oder? Also sie sind ja auch zum Teil geschützt, diese Stoffe.
Also es gibt Firmen, die sagen, wir sind grundsätzlich natürlich technisch in der Lage. Also in Südafrika sind es 2 Firmen, die gesagt haben, wir können das machen, wenn wir die Patente bekommen, wenn wir auch ein bisschen technisches Know-how bekommen und wenn wir natürlich auch die Inhaltsstoffe bekommen. Wir reden ja gerade noch relativ viel darüber, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll es ist, die Patente freizugeben. Viele Impfstoffhersteller sagen, es ist viel, viel wichtiger, dass wir an die Inhaltsstoffe der Impfstoffe rankommen, weil da vor allem die USA bisher den Export behindern.
Ah, okay. Also ich habe jetzt nur diese Debatte mitbekommen natürlich, dass auch die USA gesagt haben, ja, sie wären dafür, Patente freizugeben, wogegen sich dann wieder europäische Staaten ausgesprochen haben. Die haben aber wiederum gesagt, wir helfen euch dabei, Produktionsstätten aufzubauen. Dazu fehlen aber jetzt auch nochmal die Stoffe. Das ist sozusagen der dritte Punkt, der fehlt.
Genau, das ist der dritte Punkt. Es haben sich ja mehr als 100 Staaten von Südafrika bis Indien, also vor allem ärmere Staaten, für die Aufhebung des Patentschutzes ausgesprochen. Das hat natürlich erstmal einen ganz konkreten Hintergrund, dass sie wirklich die Hoffnung haben, auch in ihren Ländern Impfstoffe herzustellen. Für Südafrika und andere afrikanische Länder hat das auch so ein bisschen, aber auch so eine symbolische Bedeutung. In Südafrika erinnert man sich noch sehr genau, wie es war, als zu den schlimmsten Zeiten der AIDS-Pandemie, wie es da war. Da kamen nämlich die Impfstoffe, da wurden ja Medikamente entwickelt, die gut gegen AIDS halfen, aber sie waren eben sehr teuer und standen nur Europa zur Verfügung. Während man in Südafrika eben nach Norden schaute, wusste, es gibt etwas, was mir eigentlich helfen könnte, aber es ist für mich unerreichbar. Und schon damals gab es das Argument der europäischen und amerikanischen Pharmafirmen, dass man den Patentschutz nicht aufheben dürfe, weil ja der Gewinnanreiz die Motivation wäre, zu forschen und neue Medikamente herzustellen und zu finden. Und dass, wenn dieser Anreiz wegfallen würde, man dann eben für andere Krankheiten vielleicht nicht so intensiv forschen würde und keine Hilfe finden würde. Und da muss man rückblickend sagen, obwohl der Patentschutz für AIDS-Medikamente aufgehoben wurde, ist mir nichts bekannt, warum erstens die Gewinnmargen der Pharmaindustrie dann weniger wurden oder warum in der Impfforschung nicht mehr so intensiv an neuen Impfstoffen gearbeitet wurde wie davor.
Und dann wurde ja auch tatsächlich einfach nicht an solche Pandemien ein bisschen gedacht. Also da wäre es ja tatsächlich sehr entscheidend, jetzt einfach vermutlich schnell sehr viele Menschen zu impfen. Man hat aber dadurch, dass man es immer so bei sich konzentriert hat, auch die Herstellung von den Produkten jetzt ein massives Problem dadurch erzeugt.
Ja, wir sind ja oft in dieser Pandemie an einem Punkt, wo wir über Lösungen diskutieren, die eigentlich schon längst hätten gefunden werden sollen. Also ich wundere mich natürlich schon so ein bisschen, warum man erst jetzt 15, 16 Monate nach Ausbruch darüber intensiv anfängt nachzudenken, wie wirklich die gesamte Welt ausreichend mit Impfstoff versorgt werden kann. Das ist ja eigentlich ein Problem, das absehbar war. Aber jeder dachte halt zuerst an sich und dann erst an die anderen.
Und jetzt angenommen, der Patentschutz fällt, die Inhaltsstoffe werden freigegeben. Wie schnell könnte man auch lokal, zum Beispiel in Südafrika oder in anderen Staaten, auch Impfstoffe jetzt herstellen? Ist man da zuversichtlich, dass es dann wirklich schnell gehen könnte?
Also die Optimisten sagen, 6 Monate ist ein Zeitraum, in dem man das schaffen könnte. Die verweisen zum Beispiel auf das Beispiel eines Schweizer Herstellers, der bis dato nur Inhaltsstoffe hergestellt und geliefert hat. Zwar also ein Pharmaunternehmen war, aber kein richtiger Impfstoffhersteller, der aber es in 6 Monaten geschafft hat, die Produktion so umzustellen, dass er jetzt auch den Corona-Impfstoff herstellt. Und die Optimisten sagen, dass das durchaus zum Beispiel auch in Südafrika oder im Senegal passieren könnte. Der Präsident Ruandas, Paul Kagame, bewirbt sich sehr offensiv und optimistisch für eine eigene Fertigung von Impfstoffen und glaubt auch, dass er das in diesem Zeitraum schaffen kann.
Dass es zumindest erste Vorstöße gibt, mehr Impfstoff in afrikanische Staaten zu bekommen, das habe ich schon am Anfang dieser Folge erzählt. Erst vergangene Woche hat es eben dieses Gipfeltreffen in Paris gegeben, nach einer Initiative des französischen Präsidenten Macron. Auch die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, war dort.
Wir sind gathered here to reverse what has developed as a very dangerous divergence between advanced economies and developing countries, especially Africa. We have to go back to the strong development Africa had before COVID, for Africa and for the rest of the world.
Sie möchte verhindern, dass sich stärker und weniger stark entwickelte Länder weiter voneinander entfernen. Afrika müsse zu dem starken Wachstum zurückkommen, das der Kontinent vor der Pandemie hatte. Davon würden dann alle profitieren. Am Gipfel selbst werden deswegen unter anderem Pläne gemacht, wie reichere Länder rund 80 Milliarden Euro für afrikanische Staaten mobilisieren können. Dass das nötig ist nach dem vergangenen Jahr, betont auch Félix Tshisekedi. Er ist der Präsident der Demokratischen Republik Kongo.
Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique.
Er sagt kurz gefasst, dass es ein finanzielles Sicherheitsnetz geben muss, das regionale Wirtschaftsgemeinschaften in solchen Krisen schützen kann. Aber welche Auswirkungen der Pandemie sind womöglich jetzt schon sichtbar? Und in welchen Bereichen?
die Regionen unterscheiden sich natürlich schon dramatisch. Südafrika zum Beispiel ist schon sehr vom Tourismus abhängig. Ungefähr 10% des Bruttosozialproduktes fallen auf den Tourismus und die Folgen erstmal des Einreiseverbotes haben natürlich zum fast völligen Zusammenbruch des Tourismus geführt, zumindest am Anfang. Die Hotels waren zu, die Safari-Parks waren zu, die Ranger wurden entlassen, die Bedienungen aus den Restaurants konnten nicht mehr zur Arbeit gehen. Das hat natürlich schon brutale Folgen hinterlassen. Es wurde dann im Laufe der Zeit so ein bisschen abgemildert, dadurch, dass der Anteil der Südafrikaner, die früher auch ins Ausland gefahren sind zum Urlaub, entweder innerhalb Afrikas nach Mosambik oder nach Kenia oder eben nach Europa, jetzt mittlerweile in Südafrika Urlaub machen. Dadurch konnte jetzt so ein bisschen ein kleiner Teil der Verluste zumindest aufgefangen werden. In anderen afrikanischen Ländern sieht das schon wieder anders aus. Zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik, das ist ein sehr, sehr, sehr armes Land. Da gibt's kaum Exporte, da gibt's kaum Tourismus. Da hatte der Lockdown natürlich dramatische Folgen für die Menschen, die im informellen Sektor tätig sind. Also das heißt, es gibt da viele Straßenhändler, es gibt viele kleine Küchen und Kioske, die erstmal nicht arbeiten können. Das ist aber mittlerweile alles wieder möglich. Da, denke ich, sind die Folgen vielleicht nicht so dramatisch und man erholt sich auch schneller.
Das heißt, so der Unterschied, den du aufmachst, sind so die Staaten eigentlich, die zum Beispiel vom Tourismus abhängig sind, die von Exporten dann abhängig sind gegenüber solchen Staaten, die sowieso eher noch im kleineren Rahmen intern eher wirtschaften.
Genau, es gibt Staaten, die sind gar nicht so sehr davon abhängig, was jetzt außerhalb ihrer Landesgrenzen passiert, wo der Handel innerhalb des Landes stattfindet, wo die Ökonomie doch sich sehr auf sich selbst beschränkt. Es gibt aber tatsächlich in sehr vielen afrikanischen Ländern schon Bemühungen, die Last der ökonomischen Folgen für die Bevölkerung abzumildern. Die südafrikanische Regierung hat schon so einen Sonderfonds gebildet, in dem jeder Bürger oder jeder Bedürftige zumindest das Anrecht auf 350 Rand Sonderhilfe im Monat hat. Das sind ungefähr 20 Euro. Das ist nicht sonderlich viel, hilft manchen aber schon ein bisschen für Güter des täglichen Bedarfs wurde in Südafrika und auch in anderen Ländern der Mehrwertsteuersatz reduziert, dass man also zumindest Mehl, Brot, Kartoffeln, Süßkartoffeln so etwas günstiger kaufen kann.
Es gab ja trotz allem auch da im Vorhinein, also als die Pandemie dann zur Pandemie erklärt wurde, ganz dunkle Prognosen auch oder Einschätzungen, dass gesagt wurde, diese Pandemie könnte jetzt auch viele Menschen in Afrika um Jahre zurückwerfen, auch den Kampf gegen Armut in Afrika um Jahre zurückwerfen. Würdest du das dann noch mitgehen oder würdest du sagen, das ist auch ausgeblieben, genauso wie diese Horrorszenarien von Infektionszahlen?
Ich glaube, das wird man erst wahrscheinlich in ein, zwei Jahren sehen können. Also ich kann jetzt nur sagen aus meinem persönlichen Umfeld, dass ich natürlich in vielen afrikanischen Ländern mit lokalen Journalisten zusammengearbeitet habe, deren Lebensunterhalt natürlich davon abhängig war, dass ausländische Journalisten, ausländische Medien ins Land kommen, mit denen sie zusammenarbeiten können. Für die ist die Situation natürlich katastrophal. Die haben viele ihrer Ersparnisse aufgebraucht und sind natürlich um Jahre zurückgeworfen. Und ich denke mal, so wird es in anderen Wirtschaftszweigen auch sein, die auf Besucher aus dem Ausland angewiesen sind. Das heißt jetzt Leute, die in der Gastronomie arbeiten, die als Ranger in Safari-Parks arbeiten. Für die war es, glaube ich, schon ziemlich hart. Es gibt aber wenig belastbare Zahlen, was jetzt die Gesamtheit der Länder oder die Gesamtheit des Kontinents angeht. Ich glaube, da stehen wir bei der Folgenbewältigung noch am Anfang.
Ein Punkt, der da auch immer vorgehoben wurde, war die Frage nach Bildung, dass natürlich auch in vielen Staaten Schulen schließen mussten. Hast du da etwas miterlebt oder Geschichten mitbekommen?
Also sehr viele afrikanische Länder haben ja sehr schnell mit harten Lockdowns reagiert, was ja wirklich gut war, weil es die Infektionszahlen tatsächlich niedrig gehalten hat. Aber die ökonomischen und die sozialen Folgen waren natürlich brutal für die Bevölkerung. In vielen Ländern haben die Schulen geschlossen. Und die Befürchtung ist jetzt eben, dass wenn die Schulen so langsam wieder aufmachen, eben viele Kinder nicht zurückkommen werden, weil es den Eltern an Geld mangelt, weil es ihnen ökonomisch nicht gut geht, weil oft bei Mädchen, sagen viele Hilfsorganisationen, die Familie dann gesagt hat, so, naja, musst du denn überhaupt in die Schule? Willst du nicht lieber heiraten? Was soll denn diese ganze Bildung überhaupt? Das, also diese ganzen prekären Bildungsverhältnisse für viele Kinder und vor allem junge Frauen sich durch Corona eher negativ entwickelt haben. Viele Regierungen in sehr vielen afrikanischen Ländern ist dieses Problem natürlich bewusst gewesen und ist ihnen auch immer noch bewusst. Und die haben natürlich versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeit den Kindern ein Angebot zu machen, das sie auch von zu Hause wahrnehmen können. Also in Südafrika oder auch in Kenia oder auch in Ghana gibt es natürlich Homeschooling. Da versucht die Regierung, den Unterricht online weiter aufrechtzuerhalten. Es werden Materialien angeboten und verschickt. Und selbst in sehr armen Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo hat die Regierung versucht, den Unterricht zum Beispiel auch über Radiosendungen weiterzuführen. Bloß, ob das funktioniert hat, ob die Kinder jetzt, wenn die Schulen wieder aufmachen, wieder in die Schule kommen, das muss ich erst noch zeigen.
Das heißt, entscheidend ist jetzt tatsächlich einfach, eigentlich einen Impffortschritt zu erreichen, dass möglichst viele Menschen auch hier geimpft werden und die Infektionszahlen niedrig zu halten, damit einfach wieder alles öffnen kann.
Ja, also man weiß es ja auch schon lange, dass die Pandemie erst dann vorbei ist, wenn sie überall auf der Welt vorbei ist. Dieser Konsens besteht ja schon lange, aber ich glaube, es sickert erst jetzt in Europa durch, was das bedeutet, dass man eben mit den Impfungen auf dem afrikanischen Kontinent einfach dramatisch, dass da eine dramatische Veränderung stattfinden muss, dass man sagen kann, die Pandemie ist dann auch wirklich überall auf der Welt vorbei. Weil je länger eine große Zahl der Bevölkerung in Afrika nicht geimpft ist, desto mehr Zeit hat das Virus natürlich auch, neue Mutanten zu bilden, die dann vielleicht auch gefährlicher werden und gegen die Impfstoffe, die es bisher gibt, dann womöglich auch nicht mehr wirken werden.
Es gab ja vergangene Woche eine Afrika-Hilfskonferenz. Ist das dann sozusagen auch in dem Sinne europäisches Eigeninteresse, wenn man sagt, hier möchte man jetzt mit so vielen Milliarden unterstützen?
Ja, ist es natürlich. Ich finde das auch gut, dass man jetzt mehr an Afrika denkt, dass man auch mehr Geld zur Verfügung stellt. Aber Geld ist eben nicht alles. Man hat das ja jetzt gesehen. Es wurden ja auch in den letzten Jahrzehnten dramatische Fortschritte gemacht bei der medizinischen Versorgung in Afrika, beim Impfen gegen Polio, beim Kampf gegen AIDS. Aber da sind Milliarden Dollar und Euro geflossen, aber es war dann eben, wie man jetzt sieht, eben doch keine Hilfe zur Selbsthilfe. Afrikanische Länder sind bis heute nicht in der Lage, selber einen Impfstoff gegen Corona herzustellen. Und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, ob man nicht viel früher darauf achten hätte sollen, dass eben die Impfstoffe auch in Afrika hergestellt werden, die man hier verteilt. Und es eben nicht wie bisher weiter nur aus Europa und Amerika kommt. Das ist dann eben keine Hilfe zur Selbsthilfe, sondern es ist schon auch Hilfe im Eigeninteresse, dass man die Firmen, die das Know-how haben, die Patente haben in Europa und in den USA eben auch schützen möchte.
Das war Bernd Dörries, SZ-Korrespondent in Kapstadt, mit einem Zwischenfazit zum Verlauf der Pandemie in Südafrika und in anderen afrikanischen Staaten. Seine sehr lesenswerte Reportage aus Somaliland, die er zu Beginn schon angesprochen hat, verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Und das war auch das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Antonia Franz, Julia Ongiert, Laura Terberl und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Außerdem hat an dieser Folge Julia Stanton mitgearbeitet. Unser Podcast erscheint alle 2 Wochen am Mittwochabend. Folgen Sie ihm doch bei Apple Podcasts oder Spotify oder abonnieren Sie ihn im Podcatcher Ihrer Wahl, dann verpassen Sie keine Folge mehr, was uns natürlich sehr freuen würde. Wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast@sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.